Guten Morgen nochmal zusammen. Der Predigttext für heute steht in Markus 4. Mal wieder eine sehr bekannte Geschichte. Ich lese Markus 4, ab Vers 35 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 66. Und an demselbigen Tage des Abends sprach er zu ihnen, nämlich Jesus: Lasset uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er im Schiff war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und warf die Wellen in das Schiff, also dass das Schiff voll ward. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und ward eine große Stille. Und er sprach zu ihm: Wie seid ihr so furchtsam, wie dass ihr keinen Glauben habt? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Jesus hatte einen harten Tag hinter sich. Er hat den ganzen Tag gepredigt. Wir lesen das am Anfang von Kapitel 4, Markus 4. Und er war müde. Also wenn du den ganzen Tag predigst, ohne Mikrofon wie hier, wir haben es einfach, im Boot sitzend, mit lauter Stimme, da bist du abends kaputt. Denn Jesus war ein Mensch wie wir. Er hat auf dieser Erde gelebt. Und er befiehlt seinen Jüngern, mit dem Boot, von dem aus er gepredigt hatte, an das andere Ufer des See Genezareth zu fahren. Mein erster Punkt: unterwegs zum Ziel. Nochmal Vers 35: Und an demselbigen Tage des Abends sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Lasst uns hinüberfahren. Das war der Auftrag Jesu, mit dem Boot auf die andere Seite des See Genezareth zu fahren. Und damit hatte Jesus auch automatisch die Verantwortung, dass sie auf der anderen Seite auch ankommen würden. Jesus sagte doch nicht: Fahrt in die Mitte des Sees und dann ist eure Fahrt zu Ende, weil dann ein Sturm kommt und dann geht ihr unter. Nein, Jesus sagte: Lasst uns hinüberfahren. Und damit war klar, dass sie auf der anderen Seite des Sees auch ankommen würden. Deshalb hat Jesus ihnen später in Vers 40 auch vorgehalten, dass sie keinen Glauben hatten, weil sie ihm plötzlich im Sturm nicht mehr geglaubt haben, obwohl er es ihnen vorher zugesagt hatte. Wir können das sehr gut auf unser Leben übertragen. Vor allem dann, wenn wir daran zweifeln, ob Jesus uns am Ende unseres Lebens zu sich in den Himmel holt. Wenn du dich bekehrt hast, durch Buße und eine bewusste Entscheidung für Jesus, dann bist du gerettet und dann hängt deine Erlösung und dein Platz im Himmel nicht mehr davon ab, hört mir zu, was du tust und was andere Menschen tun. Wenn du ein Kind Gottes bist, zum Leib Jesu gehörst, dann hängt deine Erlösung aus der Hölle, von den Folgen der Sünde, nur von dem ab, der dich erlöst hat. Und dieser Jesus, er hat es dir versprochen. Johannes 10, Vers 27 bis 28. Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Damit ist klar, dass alle bekehrten Kinder Gottes im Himmel ankommen werden. Deshalb sagt Paulus in Philipper 1,6, und ich bin desselbigen in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollführen, vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Wer wird das gute Werk vollenden? Jesus und nicht wir. Das müssen wir uns merken. Und er wird es vollführen oder vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu Christi ist der Tag, an dem Jesus in der Entrückung uns zu sich in den Himmel holt, damit wir mit ihm die Hochzeit des Lammes feiern, wie in Offenbarung 19, Vers 7 beschrieben wird. Und wenn du erlöst und gerettet bist, weil du dich zu Jesus bekehrt hast, dann sind dir deine Sünden vergeben. Dann bist du mit dem Blut Jesu reingewaschen von aller Sünde. Deshalb ist deine Zukunft im Himmel festgelegt, gesichert. Du hast das Versprechen, dass du nach diesem Leben im Himmel sein wirst. Und dass du nach Römer 8, 29 dem Ebenbilde Jesu gleich sein wirst. Denn Jesus, steht hier in Römer 8, 29, ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wir folgen ihm. Und nichts, gar nichts kann dich von der Liebe Gottes mehr trennen. Nicht mal du selber. Römer 8, Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Und wenn du jetzt anfängst, ständig deine Erlösung und deine ewige Rettung und dein ewiges Leben anzuzweifeln, was machst du dann? Dann machst du Gott zum Lügner. Denn dann zweifelst du an seinem Wort, an seinem Versprechen. Und das geht nicht. Das ist Sünde. Das ist eine Lüge des Teufels. Kinder Gottes sind gerettet. Sie sind auf dem Weg in den Himmel. Sie haben das ewige Leben. Und diese Tatsache steht felsenfest, unverrückbar. Das hat Gott uns versprochen. 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13. Das könnt ihr auswendig lernen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habet und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Deshalb ist die entscheidende Frage für alle Menschen, glaubst du an den Namen des Sohnes Gottes? Hast du Buße getan über deiner Sünde? Hast du Jesus als deinen Herrn und Heiland angenommen? Denn nur Jesus kann durch seinen Tod am Kreuz für unsere Sünde bezahlen. Du kannst deine Sünde selber nie mehr wieder gut machen, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Eine einzige Sünde, das wissen wir, bringt uns für immer in die Hölle. Jakobus 2,10, denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Wenn deine Hoffnung auf den Himmel davon abhängt, dass du ein guter Mensch bist, dass du getauft bist, dass du in eine Kirche gehst, dass du Geld spendest, dann kannst du ganz sicher sein, dass du nicht in den Himmel kommst. Aber wenn du allein auf die Gerechtigkeit Jesu vertraust, auf seine Gnade, ihn als seinen Herrn und Heiland angenommen hast, dann gibt es keinen Zweifel daran, dass du zu ihm gehörst. Du bist sein Leib, du bist sein Kind, du wirst in den Himmel kommen. Deshalb höre auf, an Gottes Wort zu zweifeln. Vertraue dem, was Gott in seinem Wort versprochen hat. Und so wie Jesus den Jüngern versprochen hat, dass sie am anderen Ufer des Sees Genezareth ankommen werden, so hat Jesus uns versprochen, dass wir im Himmel ankommen werden. Was für ein Geschenk, was für ein Versprechen, was für eine Zusage. Mein zweiter Punkt, lebensbedrohliche Stürme treffen uns alle. Vers 36 und 37. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, nämlich Jesus, wie er im Schiff war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Jesus war im Schiff und andere Schiffe waren auch mit ihm unterwegs. Das heißt, Jesus hatte nicht nur seine Jünger, sondern auch einige andere Menschen mit im Schlepptau, die ihm nachfolgen wollten. Und alle Nachfolger Jesu nahm Jesus mit sich in den Sturm. Denn kein Nachfolger Jesu wird von den Stürmen des Lebens ausgenommen. Das wissen wir, die wir an Jesus glauben. Deshalb sagt Paulus zu Timotheus in 1. Timotheus 6, 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast, ein gut Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wer Jesus nachfolgen will, wer Gottes Wort ernst nimmt, der ist immer im Kampf des Glaubens. Wer an Jesus glaubt und keinen Kampf hat, der macht garantiert faule Kompromisse. Das ist immer so, denn der Satan greift jeden Menschen an, der Jesus den ersten Platz geben will. Er will eben nicht, dass durch unser Zeugnis mehr Menschen für Jesus gewonnen werden und in den Himmel kommen. Und dann in Vers 37, und es erhob sich ein großer Windwirbel und warf die Wellen in das Schiff, also dass das Schiff voll ward. Jesus befiehlt den Jüngern, fahrt auf die andere Seite vom See Genezareth. Und was passiert? Es kommt ein großer Windwirbel. Nichts anderes wie ein gewaltiger Sturm. Der See Genezareth ist von Bergen eingerahmt. Es gibt dort gewaltige Fallwinde, die den See stark aufwirbeln können. Diese Fallwinde kommen plötzlich und ohne Vorwarnung. Und deshalb sind sie auch so gefährlich. Und dieser Fallwind war so heftig, dass die Wellen das Schiff innerhalb ganz kurzer Zeit mit Wasser füllten. Das Problem war, dass das Wasser schneller ins Boot kam, als dass man das Wasser wieder rausschöpfen konnte. Deshalb war die Situation auch so lebensbedrohlich. Sie arbeiteten so hart sie konnten, aber der Sturm war stärker. Ein Eimer Wasser raus, fünf Eimer kommen hinterher. Und so arbeiten sie so hart sie konnten und sie bekamen die nackte Angst. Sie hatten den sicheren Tod vor Augen. Es war ihnen sofort klar, wenn jetzt kein Wunder passiert, dann gehen wir unter. Und die Frage ist, war dieser Sturm tatsächlich lebensbedrohlich? Ja, ganz sicher. Musste man den Sturm ernst nehmen? Auf jeden Fall. Gab es eine Möglichkeit, diesem Sturm zu entrinnen? Auf gar keinen Fall. Das heißt, die Jünger waren in wirklich großer Gefahr. Man konnte dieses Problem nicht mehr ignorieren oder aussitzen oder mit irgendwelchen menschlichen Mitteln lösen. Es gab keinen Ausweg mehr. Es gab keine Möglichkeit mehr, dem Tod zu entrinnen. Es gab keine Möglichkeit, eigene Lösungen zu finden. Solche Situationen gibt es auch in unserem Leben als Christ. Situationen heftigster Not, unlösbare Schwierigkeiten, tödliche Krankheiten, gesundheitliche Probleme, große gesundheitliche Probleme, unlösbare psychische Probleme, vollkommen aussichtslose berufliche Schwierigkeiten, unlösbare finanzielle Sorgen. Man könnte die Liste endlos fortsetzen. Und die Frage ist natürlich, wer hat denn Jesus in diese Situation gebracht? Wer hat von den Jüngern verlangt, auf die andere Seite des Sees zu fahren? Wer hat den Sturm geschickt? Wer wusste, dass dieser Sturm auf sie zukommt? Jesus wusste das. Und Jesus wusste auch, dass die Jünger in diesem Sturm, trotz aller Erfahrung als Fischer, keine Möglichkeit mehr hatten, sich selber zu helfen. Jesus wusste das alles. Und trotzdem hat er es zugelassen, dass sie in so einer hoffnungslosen Situation waren. Das müssen wir wissen, wenn wir in solchen hoffnungslosen und aussichtslosen Situationen sind. Jesus weiß immer ganz genau, in welcher Situation du bist. Ihm ist nichts verborgen. Er weiß ganz genau, was passiert ist. Du brauchst Jesus nichts erklären. Er weiß genau, was vor sich geht. Er weiß, dass diese Situation vollkommen hoffnungslos ist. Deshalb schreibt David im Psalm 139, Abvers 2, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Du schaffest es. Und was ist vor oder hernach tue und was ich vor oder hernach tue und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderlich und zu hoch. Ich kann's nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand selbst da selbst führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Jesus weiß alles über dich. Er kennt die Situation ganz genau. Er weiß, dass du keine Möglichkeit mehr hast, eine eigene Lösung zu finden. Und die Frage ist natürlich, was macht Jesus in so einer Situation? Was macht Jesus, wenn du in so großer Not bist? Wo ist Jesus, wenn du in großer Not bist? Mein dritter Punkt, wenn Jesus schweigt mitten im Sturm, Vers 38, und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Jesus, er war ganz nahe bei den Jüngern, aber er schlief hinten im Schiff. Dass er bei diesem Sturm schlafen konnte, zeigt, wie erschöpft Jesus vom Predigen war. Er war eben 100% Mensch und 100% Gott. Und als Mensch wurde er müde und er musste schlafen. Er wurde hungrig und musste essen. Er wurde durstig und musste trinken. Aber in dieser Situation zu schlafen, das war ganz schön heftig für die Jünger. Sie kämpften ums Überleben und Jesus schlief. Sie hatten Todesangst und Jesus scheint das egal zu sein. Und so wecken die Jünger Jesus auf und fragen ihn voller Vorwürfe. Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Ist es dir egal, dass wir in so großer Not sind? Jesus, du siehst doch, wie wir kämpfen. Warum hilfst du uns nicht? Warum scheint dir das alles gleichgültig zu sein? Warum ist es dir egal, dass wir verderben und untergehen? Jeder, der ernstlich als Christ Jesus nachfolgt, kennt solche Situationen. Du bist in sehr großer Not. Du siehst keinen Ausweg. Du bist vollkommen am Verzweifeln. Und Jesus schweigt. Das Schweigen Gottes auszuhalten, gehört zu den schwersten Erfahrungen unseres Glaubens. Du bist in großer Not. Es ist lebensgefährlich. Es war hier lebensgefährlich. Es ist nicht mehr auszuhalten. Und du hörst nicht mehr die Stimme deines guten Hirten. Du hast nicht mehr den Trost deines Heilands, der dich liebt, der am Kreuz für dich gestorben ist. Die Psalmschreiber haben das auch erlebt. Psalm 35, 22. Herr, du siehst es. Schweige nicht, Herr. Sei nicht ferne von mir. Psalm 39, 13. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht über meinen Tränen. Denn ich bin beides, dein Pilgrim und dein Bürger wie alle meine Väter. Also ich gehöre dir. Psalm 83, 2. Gott, schweige doch nicht also und sei doch nicht so stille. Gott, halte doch nicht so inne. Was machen wir, wenn Gott schweigt? Was tun wir, wenn wir in großer Not sind und den Eindruck haben, als würde Gott schlafen, als hätte er uns vergessen? Wir tun das, was die Psalmschreiber und die Jünger auch getan haben. Wir gehen in unserer Not zu Jesus. Wir schreien zu ihm. Ich meine, wir sagen, wir schreien zu ihm. Wir sagen Jesus, dass wir ihn brauchen. Wir schütten unser Herz vor ihm aus. Wir bitten ihn um sein Eingreifen, um seine Hilfe. Wir erinnern uns an sein Wort, Psalm 50, 15, und rufe mich an in der Not. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und so sollst du mich preisen. Und weil wir Menschen schwache Leute sind und manchmal in unserer Not gar nicht mehr beten können, deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam beten, mit anderen Geschwistern zusammen zu Gott rufen. So wie wir das in der Gemeinde auch tun wollen. Denn Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 19 bis 20, weiter sage ich euch, wo zwei unter euch eins werden auf Erden, worum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist ganz besonders mitten unter uns, wenn wir gemeinsam beten. Und Jesus erhört unser gemeinsames, einmütiges Gebet. Das hat er uns hier versprochen. Deshalb bete gemeinsam mit anderen für deine Not und deine Probleme. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Damit demütigen wir uns vor Gott und vor meinen Geschwistern. Damit machen wir klar, dass nur noch Jesus helfen kann. Leider sind viele Christen nicht bereit, mit anderen für ihre Not zu beten, weil sie trotz aller Not stolz und hochmütig sind. Und dann kann Gott auch nicht helfen. Er kann nicht erhören. Und wir müssen die Not weitertragen. Und dann gibt es noch etwas, was wir tun können, wenn wir in großer Not sind. Wir erinnern uns an die Versprechen Gottes in seinem Wort. Jesus hatte seine Jünger gebeten, auf die andere Seite des Sees Genezareth zu fahren. Jesus hatte einen klaren Auftrag gegeben und es gab keinen Grund anzunehmen, dass dieser Auftrag plötzlich nicht mehr gültig war. Und die Jünger, sie hatten doch schon so viele Wunder mit Jesus erlebt. Sie hätten doch wissen müssen, auf Jesus ist Verlass. Was er versprochen hat, wird er auch tun. Was er zugesagt hat, gilt. Egal wie schwierig es aussieht. Und das müssen wir uns für unseren Alltag und unsere schwierigen Situationen in unserem Leben merken. Auf Gottes Wort ist immer Verlass. Was er versprochen hat, wird geschehen. Jesus steht immer zu seinem Wort. Er hat noch nie ein Versprechen gebrochen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das heißt, alles, auch die Katastrophen deines Lebens, dient zu seinem Besten. Auch die Katastrophen deines Lebens wird Gott gebrauchen, dass wir am Ende darüber staunen können, was unser Herr tut. Römer 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Und dann Römer 8, 38 sagt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, was sind das für Worte, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unserem Herrn. Es gibt nichts, was dich von der Liebe Gottes scheiden kann. Du bist sein Kind. Und Jesus passt auf seine Kinder auf. Daran halten wir uns fest. Die Liebe Gottes zu seinen Kindern steht felsenfest. Daran können wir uns verlassen. Und das hängt eben nicht davon ab, was für tolle Menschen wir waren. Er liebt uns. Er liebt uns einfach. Darauf können wir vertrauen. Egal wie hoffnungslos unser Leben aussehen mag. Und dann kommt der vierte Punkt, Gottes unfassbare Größe und Überlegenheit. Vers 39. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und ward eine große Stille. Was hier passiert, ist nicht zu fassen. Jesus steht auf, er bedroht den Wind, er spricht zum Meer, schweig und verstumme. Und dann hört der Wind schlagartig auf. Das Wasser wird glatt wie ein Spiegel, obwohl es normalerweise lange dauert, bis Wasser wieder komplett ruhig wird, wenn der Sturm vorbei ist, weil es eben noch lange hin und her schwappt. Aber hier lesen wir, und es ward eine große Stille. Mit so einem Eingreifen hatte niemand gerechnet. Keiner hat das für möglich gehalten. Wir alle, inklusive mir, hätten das auch nicht für möglich gehalten. So etwas hatte keiner Jesus zugetraut. Merken wir uns das. Was Jesus tun kann, ist außerhalb aller menschlichen Vorstellungen. Er hat so eine Vollmacht, so eine Allmacht, dass unsere menschliche Vorstellungskraft einfach nicht ausreicht. Ihm sind alle Dinge möglich. Deshalb wissen wir, kein Problem ist so groß, dass es Gott nicht lösen könnte. Keine Not ist so groß, dass Gott ihr nicht gewachsen wäre. Keine Schwierigkeiten, denen wir begegnen, sind für Gott ein Problem. Gott kann aus nichts etwas machen. Er braucht unsere Möglichkeiten alle nicht. Er kann mit einem einzigen Wort gewaltige Dinge entstehen lassen. Und das gilt bis heute. Egal, ob wir ihm das zutrauen oder nicht. Mich erinnert das an Psalm 93, da steht in Vers 4, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen, gräulich, grauenhaft. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Er ist noch viel größer. Weil unser Herr Jesus so groß ist und alles kann und weil keine Macht dieser Welt ihm gewachsen ist, deshalb ist die nächste Frage, die Jesus an die Jünger stellt, sehr berechtigt. Er fragt sie und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, wie dass ihr keinen Glauben habt? Ich verstehe die Jünger sehr gut. Ich hätte auch panische Angst gehabt. Der Sturm war lebensgefährlich. musste man doch Angst haben. Aber Jesus möchte seinen Jüngern eine Lektion erteilen. Es gibt auch in Todesgefahr keinen Grund, in Panik zu kommen, wenn wir uns auf Gott und sein Wort verlassen. Denn Jesus steht immer zu seinen Kindern. Er steht immer zu seinem Wort. Auch wenn es so aussieht, als hätte Jesus keine Möglichkeiten mehr. Die Jünger, sie kannten das Alte Testament. Sie hätten wissen müssen, was im Psalm 46 steht. Psalm 46, Vers 2 bis 4. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Oder Jesaja 43, Vers 2. Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden. Was lernen wir aus diesen Worten? Was können wir tun, wenn wir in einem tödlichen Sturm sind? Wie schaffen wir es in großen Schwierigkeiten, die Hoffnung nicht zu verlieren? Ich gebe dir einen Rat. Schlag deine Bibel auf. Lerne Verse auswendig. Zum Beispiel solche, die ich gerade gelesen habe. So kannst du dein Gottvertrauen und deinen Glauben auf Gott aufbauen und stärken. Finde Verheißungen Gottes in der Bibel. Schreibe sie auf. Lerne sie auswendig. Und dann nimm sie in Anspruch in deiner Not. Das wird dir helfen. Ich tue das auch. Ich habe es ausprobiert. Glaube mir, das hilft mehr als alle Wissenschaftler und Psychologen dieser Welt zusammen. Viele Christen lachen, wenn ich das sage. Aber Gottes Wort hat göttliche Kraft. Gottes Wort ist Kraft und Leben. Auf Gottes Wort hin wurde diese Welt erschaffen. Auf Gottes Wort hin hat der tödliche Sturm auf dem See Genezareth sofort aufgehört. Ich möchte euch spontan aus Johannes ein paar Verse lesen. Johannes 1. Dort steht, im Anfang war das Wort Gottes und Jesus. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht. Und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. Deshalb ist das Wort Gottes so wichtig. Es hat Kraft. Deshalb spielt es so eine entscheidende Rolle in unserem Leben. Und ich kann so viele Christen nur bedauern, die der Kraft des Wortes Gottes nicht mehr vertrauen. Damit schaden wir uns selber am meisten. Damit nehmen wir Gott die Möglichkeit zu beweisen, dass sein Wort wahr ist und bis heute Wunder tut. Und dann mein fünfter und letzter Punkt. Leben in Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott. Vers 41. Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander. Wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich glaube, die Erfahrung haben die Jünger nie mehr vergessen. Vor wenigen Minuten waren sie in Todesangst vor einem Sturm, der sie logischerweise umbringen musste. Und dann erleben sie, wie Jesus aufsteht und dem Sturm und dem Wind befiehlt, aufzuhören. Mit so einem Eingreifen hatten sie in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet. Denn diese Machtfülle, diese totale Überlegenheit von Jesus Christus zeigte ihnen, zeigt uns, wer Jesus wirklich ist. Wer so eine Vollmacht hat, der kann doch uns jeden Augenblick umbringen, auf den Boden werfen. Und sie fragten sich, wer ist dieser? Was ist Jesus für ein Mann, dass er so etwas tun kann? Eines unserer ganz großen Probleme ist die Tatsache, dass wir keine Ahnung haben, wer Jesus und Gott ist. Ich auch nicht. Wir haben keine Ahnung, wie groß Jesus ist, was er tun kann, dass ihm tatsächlich alle Macht und alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wenn uns das bewusst wäre, wie mächtig, wie gewaltig Jesus ist, dann würden wir das, was er uns in seinem Wort sagt, viel, viel ernster nehmen. Außerdem würden wir alle unsere eigenen Vorstellungen über Gott und Jesus sofort begraben, weil das vollkommen irrelevant und wertlos ist. Das Einzige, was zählt, ist das, was Gott in seinem Wort über Jesus gesagt hat. Und Jesus sagt vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern, da geht es um den Missionsbefehl in Matthäus 28, Vers 18, sagt er, und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt, alle Macht, alle Möglichkeiten. Jesus ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Nicht einflussreichen Politikern, nicht reichen Menschen, ihm ist alle Gewalt gegeben. Deshalb ist das Einzige, was zählt, was Jesus uns über sich in seinem Wort gesagt hat. Und deshalb sagt Gott in Hiob 28, Vers 28, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Verstand. Deine Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott zeigt, ob du wirklich weise und klug bist. Denn die Furcht des Herrn, das ist wirkliche Weisheit. Wer keine Gottesfurcht hat, ist einfach dumm. Er wird auf 1000 Fragen keine Antwort haben, wenn er im Gericht vor dem Thron Gottes steht. Jede menschliche Vorstellung von Gott ist einfach lächerlich, unwichtig. Es wird niemand mehr interessieren, was du über Gott denkst. Auch werden unsere eigenen Vorstellungen von Gott nicht verhindern können, dass alle Menschen, die nicht zur Buße bereit waren, von Gott verurteilt und in die Hölle geworfen werden. Aber auch uns, die wir Jesus nachfolgen, hilft es sehr, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Uns zu fragen, wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wer ist dein Herr Jesus, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden? Deshalb gibt es nichts Klügeres, nichts Wichtigeres, als Jesus zu vertrauen, wenn alle anderen Dinge untergehen. Denn er wird seine Kinder niemals im Stich lassen. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, du bist der allmächtige Gott. Vergib uns unsere falschen Vorstellungen von dir. Wir haben keine Ahnung, wer du bist. Und trotzdem hast du uns so lieb. Du bist am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben. Du hast uns erlöst, uns einen Platz im Himmel versprochen. Und wir wissen, dass wir dort ankommen werden. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du alles bezahlt hast. Lass uns dir vertrauen, auch wenn wir in schweren Situationen sind. Du lässt deine Kinder nie im Stich. Das hast du versprochen. In Jesu Namen. Amen.